Soloplan holt dich aus dem Dispo-Dschungel. Unsere Speditionssoftware Carlo macht Schluss mit Doppelerfassung, Papierstapeln und manuellen Prozessen. Soloplan.de.
Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
Die Woche, der Rückblick im DVZ-Podcast.
In dieser Woche wurde innerhalb der European Petrochemical Association das Intermodal Transportation Network gegründet. Das dürfte die Akteure des kombinierten Verkehrs sehr freuen, denn das bedeutet nichts anderes, als dass deutlich mehr Transporte auf die Schiene verlagert werden. Dazu gleich mehr. Außerdem geht es heute um die Seifert Logistics Group. CEO Axel Frei hat uns einen Einblick in die spannenden Nachhaltigkeitspläne des großen Mittelständlers gegeben. Außerdem sprechen wir über die Shoppläne von TikTok, die jüngsten Entwicklung beim Schenker-Verkauf und was die neue europäische Netz- und Informationssicherheitsrichtlinie für die Branche bedeutet. Mein Name ist Robert Kümmerlen.
Und ich bin Sven Benühr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Ja, Robert, nicht nur auf dem politischen Parkett in den USA hat sich das Blatt gewendet. Auch in der Zusammenarbeit zwischen der chemischen Industrie und den Akteuren des kombinierten Verkehrs hat sich eine, wie ich finde, grundlegende Änderung ergeben. Im Rahmen des neuen Intermodal Transport Network, kurz ITN, hat sich eine ganze Reihe wirklich namhafter Unternehmen zusammengefunden mit dem Ziel, deutlich mehr chemische Erzeugnisse über die Schiene bzw. intermodal zu transportieren. Das allerdings hat natürlich auch einen guten Grund. Denn die großen Chemiekonzerne müssen ja bereits ab dem kommenden Jahr die vor- und nachgelagerten Emissionsquellen in ihren Nachhaltigkeitsreportings bilanzieren. Und die Erfassung nach Scope 3 bedeutet eben nichts anderes, als dass auch die Emissionen der Transporte berücksichtigt werden müssen.
Ich verstehe. Es geht also für die großen Player wie BASF, Brenntag, Covestro, Dow, Evonik und so weiter und so fort darum, die Emissionen so schnell wie möglich zu reduzieren, um den teuren Zukauf von Verschmutzungsrechten zu vermeiden, nicht? Und das rechnet sich wohl für die Umwelt. Schon jetzt wird die Hälfte der Transporte auf der Schiene abgewickelt und laut Sanja Magdeburg, die ist Director Supply Chain bei der Helm AG und Vorsitzende des ITN, lassen sich die CO2-Emissionen, die bisher beim Straßentransport anfallen, durch die Verlagerung auf den KV um 60% senken. Das ist eine ganze Menge.
Ja, absolut richtig, ne? Und da kommt einiges an Mengen dann auch auf die Spedition im Chemiesektor zu, also an Transportmengen natürlich. Dafür ist natürlich auch sehr viel Equipment genauso notwendig wie natürlich auch Slots auf den Schienentrassen oder Transportkapazitäten auf Binnenschiffen.
Es geht dabei nicht nur um die Reduzierung der Emissionen, sondern auch um die Behebung des Fahrermangels, der auch in Zeiten schwacher Transportnachfrage ja nun leider mal nicht verschwindet. Ja, und leider zieht die Konjunktur wieder an, ja, dann wird's wieder eng,
ne? Ja, wie auch immer. Ich finde es aber ziemlich bezeichnend, dass die Initiative so spät kommt. Da hätte eigentlich schon viel früher etwas passieren können. Aber immerhin sollen ja bis zum Jahresbeginn 2025 die Best-Practice-Lösungen vorliegen. Und in der Zwischenzeit können wir mal einen Blick auf die Nachhaltigkeitsstrategie der Seifert Logistics Group werfen. Was CEO Axel Frei unserem Kollegen Frederik Witt erzählt hat, darüber sprechen wir nach einer kleinen Pause.
Hallo, sind Sie gleich da?
Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de/dvz.
Da sind wir wieder und jetzt geht es um ein interessantes mittelständisches Unternehmen aus Süddeutschland, nämlich die Seifert Logistics Group. Dort hat Axel Frei vor 2,5 Jahren die Geschäftsführung von Firmeninhaber Harry Seifert übernommen. Und für Frei ist es eine vordringliche Aufgabe, nun das Unternehmen mit seinen mittlerweile 4.000 Mitarbeitenden auf einen nachhaltigen Kurs zu bringen. Dafür hat er sich vor 2 Jahren Regina Taranjuk als Verstärkung ins Boot geholt. Ja, die beiden waren also, kann man glaube ich noch so sagen, relativ früh am Start.
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Und zusammen haben sie die aktuelle Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens entwickelt. Die geht übrigens, finde ich, schon ein bisschen weiter als bei vielen anderen Unternehmen, denn die konzentrieren sich dann meistens darauf, ja, wir wollen den Carbon Footprint dann reduzieren und dabei wird dann das ganze Thema auch eher von der ökologischen, natürlich aber auch von der ökonomischen Seite angegangen. Und bei Seifert ist das ein bisschen anders. Mhm. Natürlich geht es auch um die ökologischen Aspekte. Doch sagt Frey, dass die Strategie vor allem die Mitarbeitenden in den Mittelpunkt stellt. Am liebsten wäre es ihm nämlich, wenn die Menschen von der Ausbildung bis zur Rente im Unternehmen blieben. Und genau deshalb schaut man sich bei Seifert auch die Lebenssituation der einzelnen Mitarbeiter außerhalb des Unternehmens an.
Ein ehrgeiziges Ziel, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels, in denen es schon die ein oder andere Verlockung außerhalb eines Unternehmens gibt.
Kann sein,
ja. Damit das Ganze funktioniert, gibt es bei Seifert übrigens ein dreiköpfiges Team um Regina Taranjuk, das sich um nichts anderes als das Thema Nachhaltigkeit kümmert und von weiteren Kolleginnen und Kollegen aus den Fachabteilungen unterstützt wird. Denn eines will Frey auf keinen Fall. Es soll jetzt also nicht nur ein paar Berichte geben, damit die Kunden zufrieden sind. Alibi-Nachhaltigkeit nennt er das und das ist ihm zuwider.
Ja, dass das Thema bei Seifert Logistics sehr ernst genommen wird, zeigt sich auch daran, dass das Unternehmen bereits seit 2021 Nachhaltigkeitsberichte veröffentlicht, obwohl das ja erst im nächsten Jahr, also im übernächsten Jahr 2026 zur Pflicht wird. Aber so sind die dahinterstehenden Prozesse natürlich auch bereits geübt und verinnerlicht.
Abgesehen davon dürften es die Auftraggeber sehr zu schätzen wissen, wenn sie auf gut aufbereitete und transparente Berichte gemäß der CSRD-Vorschriften zurückgreifen können.
Ja, ganz sicher, ne? Aber es muss auch etwas Greifbares passieren, wie zum Beispiel die Umstellung der Lkw-Flotte auf emissionsfreie oder zumindest emissionsarme Fahrzeuge. Da steht Seifert Logistics wie viele andere noch am Anfang. Natürlich auch, weil passende E-Lkw, ja, die gibt's ja noch gar nicht so lange. Und von den derzeit 450 Einheiten bei Seifert werden gegen Ende des Jahres immerhin, muss man sagen, schon 8 Stück elektrifiziert sein.
Das ist ja nicht nur eine Frage der Verfügbarkeit, sondern auch des Preises. Schließlich sind die E-Lkw in der Anschaffung noch deutlich teurer als ein Diesel. Aber Frey hat ja den TCO-Ansatz im Blick, also die Total Cost of Ownership. Und da wirkt sich positiv aus, dass die E-Lkw noch bis Ende 2025 komplett von der Maut befreit sind. Danach zahlen sie dann nur noch 25% der Maut und keinen CO2-Aufschlag mehr. Klar, und wenn kein CO2 ausgestoßen wird, sind die Kosten gleich null.
Das würde ich mal sagen, ist logisch, ne? Und okay, wenn man das jetzt so betrachtet, dann liegen die Elektrofahrzeuge bei den Anschaffungskosten, verteilt man mal auf 5 Jahre, sagen wir mal, dann liegen sie also in etwa gleich auf mit dem Diesel. Und dann ist die eigentlich wichtige Frage natürlich die, wo bekommt man günstigen Strom? Tja. Denn derzeit darf man zum Beispiel an den Lkw-Ladesäulen bei der Aral um die 75 Cent pro Kilowattstunde zahlen. Aber mit dem neuen Durchleitungsgesetz, und das ist ziemlich spannend, werden die Preise sinken. Dann gilt nämlich, hat man einen Vertrag mit einem günstigen Provider abgeschlossen, dann gilt dessen Preis an jedem öffentlichen Ladepunkt, natürlich zuzüglich einer Gebühr für die Nutzung. Aber ich glaube, es kann sich jetzt schon rechnen.
Sehr gut. Dann lass uns mal an dieser Stelle Seifert Logistics verlassen. Wer das komplette Interview gern lesen möchte, was ich nur empfehlen kann übrigens, der findet den Link in den Shownotes. Und ja, das ist dann für DVZ-Abonnenten wie immer natürlich kostenfrei.
Ja, und lohnt sich da wirklich mal reinzulesen. Wir bleiben aber jetzt noch ein bisschen beim Straßengüterverkehr, denn das Bieterfeld für die Übernahme von DB Schenker ist weiter geschrumpft. Nachdem die dänische Reederei Maersk Anfang Juli aus dem Rennen ausgeschieden hat, jetzt auch der saudi-arabische Logistikkonzern Bari einen Rückzieher gemacht.
So.
Ja, und das muss man im Hinterkopf behalten. Bari hatte nämlich in der ersten Runde mit deutlich über 15 Milliarden Euro das höchste Gebot abgegeben. Aber nach einer genaueren Prüfung der Schenker-Bilanzen sind die Saudis dann jetzt ausgestiegen.
Dann bleiben also nur noch 2 Interessenten übrig, der dänische Logistikkonzern DSV und die Finanzinvestorengruppe um CVC.
Ja. Ja. Ja, oder CVC.
Oder, ja. Bis Ende August wird sich jedenfalls jetzt entscheiden, wer den Zuschlag bekommt, denn da gilt es dann natürlich, die Interessen abzuwägen. So ist der von CVC und Co. angebotene Kaufpreis höher als der von DSV und so gesehen müsste die Gruppe sich im Rennen eigentlich durchsetzen. Immerhin gilt ja der Grundsatz, dass die Bahn das höchste Gebot annehmen soll.
Ja, aber der Käufer, der soll ja auch was von Logistik verstehen. Und da haben die Dänen naturgemäß die Nase vorn. Nur, wenn die sich durchsetzen, dann dürfte es sicherlich darum gehen, Synergien zu heben. Und was das heißt, ist natürlich auch jedem klar, es würden Arbeitsplätze gestrichen werden.
Eine blöde Situation, aber es gibt ja noch ein drittes Szenario. Beide Bieter könnten noch abspringen, auch das ist denkbar. Und dann landet der ganze Verkauf wieder
am Floß.
Ja, so ist es.
Ja, und das Ganze, das zeigt sich ja erst Ende August. Bis dahin bleibt es natürlich noch spannend. Wir bleiben auch in jedem Falle dran. Naja, und wo wir gerade beim Stichwort spannend sind, lass mich mal diese Kurve nehmen. Spannend sind nämlich auch die Versuche der Kurzvideo-Plattform TikTok, sich als Shopping-Kanal zu etablieren. Dabei zielen die Macher nämlich vor allem auf Impulskäufer in dieser kaufkräftigen Gruppe der 18- bis 26-Jährigen. Im asiatischen Raum, also südasiatischen Raum, in den USA und in Großbritannien ist die Plattform mit ihrem Social-Commerce-Angebot bereits seit einiger Zeit am Start. Und allein in den USA sollen bereits 500.000 Verkäufer ihre Waren über den TikTok-Shop anbieten. So schreibt es unsere freie Kollegin Helene Laube in der aktuellen Ausgabe der DVZ.
Genau. So richtig erfolgreich ist TikTok aber damit noch nicht. Denn nach wie vor schauen sich die TikTok-Fans die Produkte auf der Plattform zwar an, kaufen sie meist aber über andere Kanäle. Und das ist laut der Marktexpertin Kelsey Chickering von Forrester Research die derzeitige Krux des Social Commerce. Und bisher hat noch keine Plattform hier ein überzeugendes Angebot etablieren können. Gleichzeitig sagt Chickering aber auch, dass TikTok eine dramatisch bessere Kundenerfahrung bietet als alle bisherigen Social Shopping Angebote.
Naja, also hat die Idee vielleicht doch eine Chance. Und damit eröffnen sich auch Chancen für Logistikdienstleister. Ganz klar ist, und darüber haben wir uns ja an dieser Stelle schon mal unterhalten, dass TikTok zwar das Einkaufserlebnis vermitteln will und auch die Auftragsabwicklung als Fulfilled by TikTok übernimmt, was aber nicht aufgebaut werden soll, sind eigene Logistikstrukturen. Da dürften nämlich die Manager von der Plattform Shopify gelernt haben. Die hat ja Milliarden in die Logistik gepumpt, um diese dann ja, irgendwann an Flexport zu verkaufen, ist auch gar nicht so furchtbar lange her. Und auch Amazon ist ja längst nicht mehr so offensiv in der Logistik unterwegs.
Ganz genau. Daher kommen in den USA Dienstleister wie Flowspace, Newegg und Shipbob zum Zuge. Und ähnlich könnte das ablaufen, wenn TikTok mit seinem Shop Europa ins Visier nimmt. Tja, wie lukrativ sowas sein könnte, das lässt sich allerdings derzeit noch nicht sagen.
Ja, aber jetzt müssen sich ja die Macher sowieso erstmal mit der US-Justiz auseinandersetzen. Denn per Gesetz hatte ja Präsident Biden noch im April angeordnet, dass die US-amerikanischen Aktivitäten von TikTok vom chinesischen Eigentümer ByteDance, das ist ja so ein verschachteltes Konstrukt, was irgendwo dann hinter TikTok steht, auf jeden Fall müssen die diese Anteile an einen von der US-Regierung genehmigten Eigentümer veräußern. Und diese Frist, die läuft im nächsten April ab.
Tja, in der Zeit kann noch viel passieren. Auf jeden Fall lohnt es sich für Logistikunternehmen, die TikTok-Aktivitäten und Pläne mal im Auge zu behalten, denke ich.
Ganz sicher.
Deutlich weniger bleibt den Logistikern übrigens also weniger Zeit, sich mit der Network and Information Security Richtlinie der EU auseinanderzusetzen. Die tritt nämlich bereits zum 1. Oktober dieses Jahres in Kraft und verpflichtet viele Unternehmen und Organisationen in 18 als kritisch eingestuften Sektoren IT-Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen. Tja, und wer sich daran nicht hält, der riskiert tatsächlich eine hohe Geldstrafe.
Ja, also ich finde, abgesehen davon, dass der Name wieder mal richtig genial ist, eine schöne, lange Begrifflichkeit.
Ja, so muss das sein. Ne,
so muss das sein. Ich habe mir das Ganze mal ein bisschen näher angeschaut und ganz klar, der Verkehrssektor steht auf dieser Liste, also bei diesen 18 Sektoren. Und da werden explizit die Bereiche Luft- und Schienenverkehr sowie die Schifffahrt genannt. Aber was interessant ist, da werden dann auch Cap-Dienste genannt und die Betreiber intelligenter Verkehrssysteme aufgeführt. Aber Fuhrunternehmen bleiben außen vor.
Es gibt weitere Ausnahmen. Unternehmen mit einem Jahresumsatz von weniger als 10 Millionen Euro und weniger als 50 Mitarbeitern fallen nicht unter die Regelungen der Richtlinie. Und die haben es tatsächlich in sich, denn alle betroffenen Unternehmen müssen sich und ihre Mitarbeiter bis zum Stichtag in Sachen Cybersecurity fit machen. Natürlich sollte da bislang schon einiges passiert sein, aber es gibt halt auch eine Menge zu beachten. Und wenn das eben nicht gelingt, dann müssen die verantwortlichen Geschäftsführer tatsächlich auf eine drakonisch persönliche Haftung sich gefasst machen. Denn die Strafe kann 2% des Jahresumsatzes oder mindestens 10 Millionen Euro betragen. Ja, das ist happig, oder?
Ja, würde ich mal sagen. Also das zahlt man nicht gerade aus der Portokasse. Ja. Aber man kann sich ja schon auf diesen Fall X vorbereiten. Und wie das geht, das zeigt das Beispiel der Spedition Schwab. Deren Chef Karl Schwab hat mit seinem Team an einem sogenannten Serious Game der Münchner Strategieberatung SBCF teilgenommen. Und dabei ging es hart zur Sache. Denn Schlag auf Schlag wurden wohl überlegte, aber auch rasche Reaktionen auf mögliche kritische Ereignisse wie ein geknackter Mitarbeiteraccount oder betrügerisches Social Engineering abgefragt. Und dazu hat unser Kollege Tobias Löw noch einiges mehr zusammengetragen, also wie dieses ganze Spiel dann funktioniert hat. Und den Link zu diesem wirklich lesenswerten Artikel habe ich mal in die Shownotes eingestellt.
Klasse, das ist gut. Lass uns zum Schluss nochmal einen Blick auf zwei Rivalen in Europa werfen. Und gemeint sind keine Personen, die sich jetzt irgendwie im Wahlkampf nicht das Schwarz unter den Fingernägeln gönnen, sondern die Rede ist von zwei Häfen, nämlich den Containerhäfen Rotterdam und Antwerpen-Brügge.
Ja, ich meine, die beiden Häfen, die konkurrieren ja schon lange darum, wer mehr TEU abfertigt und auch abfertigen kann. Bisher hat Rotterdam die Nase vorn, doch im ersten Halbjahr 2024 ist Antwerpen ziemlich dicht herangerückt. Dort wurde in den ersten 6 Monaten mit 6,6 Millionen Boxen gut 4% mehr abgewickelt als in der Vorjahresperiode. Und in Rotterdam waren es dagegen dann 6,83 Millionen Container, also nur wenig mehr.
Hm. Eigentlich erstaunlich, denn noch 2021 verzeichneten die Niederländer einen Vorsprung von über 3 Millionen TEU. Und jetzt hat Antwerpen den Wettbewerber tatsächlich schon bei der reinen Tonnage überholt.
Ja, also woran das genau liegt, dazu will sich bisher niemand äußern, will auch keiner Spekulationen anstellen. Vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass Antwerpen für die Carrier bessere Konditionen anbietet.
Möglich.
Ja.
Ich vermute, unsere Schifffahrtskollegen werden diese Entwicklung weiter im Blick behalten und wir werden auch wieder darüber berichten und darauf zurückkommen, Sven,
genau.
Bin ich ziemlich sicher.
Auf jeden Fall.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit sind wir dann auch schon wieder am Ende unseres heutigen Wochenrückblicks angelangt. Wir bedanken uns wie immer ganz herzlich für Ihr Interesse. Den Podcast können Sie auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren. Und wenn Sie Fragen, Anregungen oder Kommentare haben, dann können Sie die gerne schicken an redaktion@dvz.de. Und damit wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende. Hören Sie gern nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichten-Podcast. Es sagen Tschüss, Robert Kümmerlen
und Sven Benühr.